Liebe Gemeinde, Luther übersetzt, Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ja, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. Wie wunderbar, wie einfach ist es, Jesus nachzufolgen. Ist es so einfach? Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen, Nachfolger, Jünger. Das ist in den Evangelien ganz klar. Das klingt einfach, doch im Alltag sieht es dann häufig anders aus. Und weil es so ist, ist es gut, diese beiden Begebenheiten, die uns Lukas unmittelbar nacheinander berichtet, auch gemeinsam anzuschauen. Die sogenannte dritte Leidensankündigung und die Blindenheilung in Jericho. Es sind die Verse, die den Wochenspruch einleiten. Jetzt muss ich meine Frau mal korrigieren. Ein Tag nach, was hatten wir gestern? Valentinstag. Also der Wochenspruch ist dann doch Lukas 18, Vers 31. Und das andere ist der Name des Sonntags. Estumihi, sei mir ein starker Fels. Also, der Wochenspruch. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen. Und dann kündigt Jesus seine Passion, seinen Tod und seine Auferstehung an. Und wir wissen es, die Jünger verstehen ihn nicht. Ja, auch das ist wahr. Manchmal verstehen wir gar nicht, was Jesus will, wie wir ihm nachfolgen sollen. So geht es den Jüngern, nicht nur hier in Lukas 18. Doch schauen wir zunächst auf den Blinden, besser auf den Geheilten, der wie selbstverständlich Jesus direkt nachfolgt. Er hat als Blinder kein einfaches Leben gehabt. Er war damals zum Betteln verdammt. Vom Gottesdienst im Tempel in Jerusalem war er ausgeschlossen. Tagtäglich musste er sich seinen Lebensunterhalt erbetteln. Das war ein mühsames Geschäft und es war demütigend. Doch aktuell hatte er Hochkonjunktur. Viele Festpilger waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Das Passafest nahte, das größte Fest der Juden, und so waren Pilgermassen unterwegs und er durfte auf gute Einnahmen hoffen. Und an diesem Tag war ein besonders starkes Gedränge auf der Straße. Was ist denn da los? Fragte er. Jesus aus Nazareth kommt heute vorbei. Ein Jesus aus Galiläa, was ist da schon dabei? Jesus war ein durchaus gebräuchlicher Name zu dieser Zeit. Doch der Blinde ist wie elektrisiert. Er beginnt laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Was soll das heißen? Woher weiß er das? Wenn der blinde Bettler Jesus als Sohn Davids anruft, dann ist dies nicht einer von vielen Nachkommen des königlichen Geschlechts. Nein, das ist der eine, auf den damals alle hofften. Der eine neue König, den Gott schon vor so langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hatte. Er wird Jerusalem von den Heiden, und dabei war allen klar, dass an die Römer zu denken war, von den Heiden befreien, denen, die Gott nicht kennen. Er wird sein Volk reinigen. Er ist der verheißene Messias. Er ist das Licht zur Erleuchtung zunächst des eigenen Volkes und dann auch aller anderen Völker. Im Lukas-Evangelium wird er von der Weihnachtsgeschichte an so erwartet. Und Jesus selbst hatte in seiner Antrittspredigt, sie wird in Lukas 4 berichtet, die erste Predigt, die er hält in seiner Heimatstadt in Nazareth, erklärt, in ihm würde sich Gottes Verheißung jetzt erfüllen. Er zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Davon hatte der Blinde gehört. Das verband er mit dem Namen Jesus von Nazareth. Und genau jetzt kommt dieser Jesus bei ihm vorbei, der königliche und zugleich rettende Messias. Das ist seine Chance, denn er ist ja blind. Er gehört zu den Armen, zu denen, die sich fragen müssen, ob Gott sie vergessen hat. Jesus, der Sohn, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und in diesem Rufen und Schreien wird deutlich, was grundlegend zu einem Nachfolger von Jesus gehört. Er erkennt seine Hilflosigkeit und wendet sich voller Vertrauen an den einen, der ihm helfen kann, an Jesus. Davon kann ihn nichts und niemand abhalten, sich Jesus ganz anzuvertrauen. Keine äußeren und keine inneren Stimmen. Und Jesus, der Messias, der Heiland, lässt sich erbarmen. Er bleibt stehen und sieht die Not des Blinden. Und doch, und das finde ich hier so interessant, wahrt er die Würde. Er wahrt die Würde dieses blinden Bettlers, indem er ihm fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Wir würden jetzt sagen, das ist doch offensichtlich, der Mann ist blind, da könnte Jesus doch direkt zur Tat schreiben. Aber nein, er fragt nach dem Willen des Bettlers. Wie kann ich dir dienen? Was soll ich für dich tun? Der königliche Sohn Davids als Diener eines blinden Bettlers. Der Messias ist der Heiland, der die menschlich unheilbare Krankheit des Blinden heilt. Du sollst sehen können. Ja, der Sohn Gottes, dem Sohn Gottes stehen die Kräfte des Schöpfers zur Verfügung, ganz unmittelbar. Und so passt es auch wunderbar, dass ihn der Blinde vorher als Herr anspricht. Und das ist hier nicht als Höflichkeitsformel gemeint, nein, Jesus als Sohn des Höchsten, er ist der Herr. Und so trifft der Blinde hier mit seiner Anrede den richtigen Ton. Wie es die Apostel später bestätigen werden, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. So bezeugt es Petrus, so bezeugt es später auch Paulus. Wer Jesus nachfolgt, erkennt in ihm nicht nur einen Propheten oder Gesandten Gottes, sondern er erkennt in Jesus den Sohn Gottes, ja, Gott selbst. Und Gott als mein Schöpfer ist für alles zuständig, egal wie meine Not heißen mag. Ja, Gottes Heiland ist als Retter in die Welt gekommen, um sich aller zu erbarmen. Und der Blinde erfährt dies jetzt am eigenen Leibe. Ihm werden die Augen geöffnet. Stehenden Fußes folgt er Jesus nach und lobt Gott für das Wunder, das er erlebt hat. Sein Leben hat eine neue Richtung bekommen, eine neue Perspektive. Sein Leben hat jetzt ein Ziel. Jetzt gilt, was Jesus sagt. Jetzt folgt er der Spur, die Jesus legt. Das ist beispielhaft. Glauben an Jesus ist nichts Statisches. Glauben an Jesus ist kein Besitz. Glauben führt immer in eine Lebensbewegung mit Jesus. Diese führt die Festpilger nun hinauf von Jericho aus mit Jesus, den Messias, hinauf nach Jerusalem. Dort scheint sich die Heilung des Blinden herumgesprochen zu haben. Jedenfalls ist die Pilgerschar sich sicher, jetzt wird sich das Reich Gottes, also die unmittelbare Herrschaft Gottes, offenbaren. So heißt es dann im nachfolgenden Kapitel 19, Vers 11, die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes neue Welt würde sichtbar kommen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Dann setzt sich das Lob des Blinden in der Volksmenge fort. Das ist ja das, was uns gesagt wird, dass sie alle, auch alle, die die Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Mit Jubelgesängen wird Jesus in Jerusalem empfangen werden. Gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Ebenfalls im 19. Kapitel wird sein Einzug in Jerusalem beschrieben. Ja, Jesus wird als kommender König in Jerusalem empfangen. Wunderbar. Ja, es könnte so einfach, so wunderbar sein. Doch kurz vor ihrem Hinaufziehen nach Jerusalem hatte Jesus ja seine Jünger beiseite genommen, um sie auf das Kommende vorzubereiten. Doch seine Jünger, also die engsten Nachfolger, verstanden nichts. es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Das klang doch noch so positiv, so verheißungsvoll. Hatte nicht der Engel Gabriel der Maria angekündigt, dass ihr Sohn Jesus groß werden würde und Sohn des Höchsten genannt würde? Ein König auf dem Thron Davids in Ewigkeit? Sein Reich würde kein Ende haben? Und sie konnte im Magnificat, also in ihrem Lobgesang, jubeln, dass Gott nun die Gewaltigen vom Thron stoßen und die Niedrigen erhöhen würde. Ja, dass er seinen Diener Israel aufhelfen würde. Und die Engel auf dem Feld bei Bethlehem verkündeten, Christus, der Heiland, der Herr, der Frieden auf Erden bringen wird. Für Simeon ist es der Heiland, das Heil der Völker, das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Für alle, die wie Hanna auf die Erlösung Jerusalems warteten. Es sind also nicht nur die Propheten des Alten Testamentes, nein, es ist eben auch das Lukas-Evangelium selbst, welches eine ganz bestimmte Erwartungshaltung gegenüber Jesus weckt und deutlich macht. Wenn Jesus hinauf nach Jerusalem zieht, dann wird er endlich den Römern zeigen, wer Herr in Israel ist. Dann wird sein Friedensreich sichtbar werden. Und wir, seine Jünger, sind dabei, als seine engsten Freunde und Begleiter. Und wir wissen es, sie haben dann angefangen, sich über künftige Ministerposten unter dem neuen Herr in Jerusalem, unter Jesus und seinem ewigen Reich zu streiten. Doch was bitte müssen die Jünger aus Jesu Mund hören? Er kündigt das krasse Gegenteil von dem an, was sie sich erwartet haben. Sollte er nicht über die Völker herrschen? Stattdessen wird er ihnen ausgeliefert, den Heiden, den Römern, die von Gott nichts wissen wollen. Er soll von ihnen verspottet, misshandelt, angespuckt und gegeißelt werden. Und am Ende spricht er gar davon, dass er getötet wird. Der Messias Gottes? Das soll Gottes Plan sein? Nein, die Jünger als engste Nachfolger Jesu haben das Kreuz nicht kommen sehen und auch nicht verstanden, ja vielleicht nicht verstehen können. Denn, Paulus wird das später einmal so festhalten, das Kreuz ist eben ein Skandalon, ein Skandal, eine Torheit. Es ist für uns Menschen nicht logisch erklärbar. Es ist für uns demütigend wie das Betteln für den Bettler dort in Jericho. Und wir als Nachfolger Jesu heute? Ich glaube, auch wir stehen immer wieder zwischen diesem Unverständnis und auf der anderen Seite zwischen der Begeisterung. Die Begeisterung da, wo wir Jesus erfahren in unserem Leben, wo wir etwas ablegen können, wo wir befreit werden, wo wir vielleicht sogar Heilung erfahren und dann ganz begeistert sind, dass wir erfahren, dass wenn wir im Gebet zu Jesus kommen, dass er offenes Ohr ist und dass er wirklich der Fels ist, auf dem wir unser Leben gründen können. Und auf der anderen Seite dieses Unverständnis für das Leiden, nicht nur für Jesu Leiden, sondern auch für das Leid, das seine Nachfolger trifft, das einen vielleicht auch ganz persönlich betrifft. Und dann in dieser Spannung zu stehen, dass man auf der einen Seite Jesus als den Heiland lobpreist, dass man ihn anbetet und auf der anderen Seite sich wünscht, er möge sich doch erbarmen und er möge eingreifen. Ich glaube, in dieser Spannung stehen wir bis heute in der Nachfolge. Und da ist mal das eine, wo wir begeistert sind und das auch so weitergeben können und fröhlich mit einstimmen in den Lobgesang und in unserer Anbetung in unserem Gottesdienst. Und da ist das andere, das, wo wir unverständlich vor dem stehen, was wir ja erleben und vielleicht auch manchmal keine Antwort erfahren auf das, was wir von Jesus erbitten. Und doch dürfen wir in allem am Ende darauf auf ihn vertrauen. Denn das, was hier übersetzt wurde in der Hoffnung für alle, dein Glaube hat dich geheilt, wird bei Luther übersetzt, dein Glaube hat dir geholfen, an anderer Stelle übersetzt, dein Glaube hat dich gerettet. Lukas 18 und nicht nur Lukas 18 lädt uns dazu ein, uns im Glauben an Gott und an Jesus, unseren Herrn, zu wenden, also ihm zu vertrauen, als demjenigen, auf dem unser Leben gründen kann. Und darauf dürfen wir vertrauen, auch in den Momenten, wo wir nicht verstehen, welchen Weg er uns führt. Weil wir wissen, er wird uns am Ende ans Ziel bringen. Amen.